Ein herzliches Willkommen zu einer besonderen Serie. Erfüllte Sehnsucht. Die Welt der Bibel. Patriarchen und Propheten. Wie alles begann. Willst du wissen, was Gott dazu sagt, wie alles begann? Willst du erfahren, was da vor sich ging, am Anfang, bevor die große Flut kam? Willst du wissen, wie sich das Volk Gottes, die Israeliten, entwickelt haben? Dann bist du hier richtig. Es wird eine spannende Reise von der Schöpfung bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema heute: Davids letzte Jahre. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuseher im Internet. Absalom war tot, der Lieblingssohn Davids, getötet durch die Hand des Generals Davids, Joab. Absalom hatte sich empört, und es galt wieder mal dieser Grundsatz, den Jesus geprägt hat. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Absalom hat sich empört, er wollte seinen Vater töten. Wer starb, war Absalom. Aber Absaloms Sturz brachte dem Reich nicht sofort Frieden, denn an diesem Aufstand hatten so viele teilgenommen, sodass David ohne spezielle Aufforderung der Fürsten der 12 Stämme nicht in seine Hauptstadt zurückkehren konnte. David wartete. Es entstand nun ein Machtvakuum, und in diesem allgemeinen Durcheinander konnte man sich nicht so recht durchringen. Ja, was machen wir jetzt? Eigentlich wollen wir den alten König nicht, dachten sich die, die sich Absalom angeschlossen hatten. Ja, aber wen nehmen wir stattdessen? Das war jetzt schwierig. Und in dieser Entschlusslosigkeit, in diesem allgemeinen Chaos, hat dann schließlich der Stamm Juda gesagt: David soll wieder unser König sein, wie er das schon 7 Jahre gewesen war, in der Zeit, wo er in Hebron regiert hat. Von seinem 30. bis 37. Lebensjahr. Nun, wer jetzt gemeint hat, dass durch Juda, diesen Stamm, Schwung hineinkommt und die anderen sagen, Juda hat ihn wieder zum König geholt, ja dann wir auch, und der hat sich getäuscht. Denn das Hereinholen Davids durch den Stamm Juda, David stammte aus diesem Stamm, das weckte die Eifersucht der anderen Stämme. Die haben gesagt, ja, die von Juda, ist eh klar, dass die David wollen. Aber wir sind ja vom Stamm Benjamin und Ephraim und. Es kam zu einer Gegenrevolution, wieder Kampf. Doch schließlich wurde der Friede in Israel wiederhergestellt und David übernahm wieder die Regierung über alle 12 Stämme. Man hatte festgestellt, na, doch besser so. Der ist doch von Gott erwählt. Wenn man so Davids letzte Jahre betrachtet, so bietet es sich an, hier einen Überblick anzupeilen über Davids Leben. Es ist ein Beispiel dafür, was Macht, Reichtum, weltliche Ehre im Gefolge haben. Nämlich Gefahren über Gefahren. Und doch ist es das, wonach die Menschen eifrig streben. Macht, weltliche Ehre, Reichtum. David hatte als junger Hirte, wo er die Schafherden betreute, gelernt, wie man sich um das Schwache, um das Einsame, um das Verlorengegangene zu kümmern hat. Und dort in der freien Natur der Bergeinsamkeit, das Feinste, wenn junge Leute in so einer Natur aufwachsen können, nicht in dem Trubel und Lärm der Großstadt. Wenn also jemand in der Natur aufwachsen kann, so wie David, da wird er kreativ. Da lernt er den Schöpfer kennen und wird schöpferisch. Begabungen über Begabungen. Nicht, wenn er vor der Bildschirmröhre klebt. Da wird er passiv, nicht kreativ. Und dasselbe in Bezug auf Computer. Je früher du deinem Kind das beibringst, desto mehr wird es dadurch behindert in seiner kreativen Entwicklung. Ein Faktum. Die ganze Medienwelt erzieht zur Passivität. Das Betrachten der Schöpfung macht den Betrachter mit dem Schöpfer bekannt, dadurch wird er schöpferisch. Niemand hat so viele Psalmen gedichtet wie David. Er war in der Natur. Die Bäume, die Felder, die Wiesen, all das hat er betrachtet. Den blubbernden Bach, die Sterne am Himmelszelt. Und er sagte, oh Gott, wie groß bist du. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ein Schatten sind wir, der kommt und nicht bleibt. David lernte also schon als junger Hirt, bescheiden zu sein, beharrlich an der Arbeit zu bleiben und vor allem gut für die Herden zu sorgen. Seine Begabung für Dichtkunst, Musik, die kam jetzt so richtig durch. Und er hat das, was in seiner Seele brannte, wiedergegeben. Und ganz Israel kannte diese Psalmen auswendig, denn sie wurden immer gesungen. Immer. Es war das Liederbuch Israels. Von klein auf, jede Mama sang ihrem Sohn, ihrer Tochter, ihren Kindern die Psalmen vor. Und wenn man dann nach Jerusalem hinaufwanderte, zu den großen religiösen Festen, was taten sie unterwegs? Sie sangen aus Leibeskräften. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Denn dort wird nur gegrölt. Aber nicht gesungen. Er hat nur Lärm gemacht, aber nicht gesungen. In dieser langen Lehrzeit des Wüstenlebens, der Bergeinsamkeit, da wurde David so manche Mutprobe abverlangt. Wenn da so ein Berglöwe auftauchte, dann war er Gefahr angesagt, höchste Gefahr. Oder ein Bär. Und David hatte bewiesen, mit seiner Steinschleuder, dass er genau zielen kann. Punktgenau. Und das rettete ihm auch das Leben, als Goliath in diesen Zweikampf auf ihn zukam. Punktgenau traf der Stein den Gegner an der Stirn. Als David an den Königshof geholt wurde, sah er so schön, wie wertlos. Wie wertlos es ist, wenn man auf menschliches Ansehen baut. König Saul machte einen guten Anfang und endete schrecklich. Selbstmord. Und doch sehen wir in Davids Leben, gerade auch an seinem Ende, wie so der Einfluss der Nachbarvölker hereinkommt, und ohne dass einer so recht merkt, Dinge übernommen werden, hereingeholt werden, die nicht göttlich sind, und die aber im ersten Moment gar nicht so widersinnig erscheinen. Denn man hat sich so daran gewöhnt, macht ja jeder so, oder? Aber das heißt noch lange nicht, dass es das Wohlgefallen Gottes findet, wenn es jeder so macht. Es ist fast ein gefährliches Zeichen, wenn es jeder so macht. David beschloss Folgendes. Zur Vorbereitung weiterer Eroberungen wollte er wissen, wie groß ist meine Armee in Israel? Und dazu braucht er eine Volkszählung. Das kam aus Stolz, aus Ehrgeiz heraus. Was bin ich nicht für ein großer König? Wie habe ich Israel nicht groß gemacht? Wie hat sich das Volk vermehrt? Oh, wie viele Gebiete haben wir dazu gewonnen? Wie wenig Soldaten hatten wir am Anfang? Wie schwach waren wir? Und jetzt, ha, mein Königreich. Stark, wohlhabend ist es unter Davids Regierung geworden. Da fällt dann schon ein bisschen etwas zur eigenen Ehre ab. Es heißt im 1. Chronikbuch, Kapitel 21, Vers 1, der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. In der Parallelstelle heißt es, der Herr reizte David. Ja, was jetzt? War es jetzt Satan? Oder war es Gott? Es war natürlich Satan, aber Gott hat es zugelassen. Und weil er es zugelassen hat, kann man ihn auch als den Höchsten einsetzen. Er ließ es zu, um David zu prüfen. Als Joab damit beauftragt wurde, durchs Land zu ziehen mit seinen Offizieren, um zu eruieren, festzustellen, wie viele wehrfähige Männer es in jedem Dorf, jeder Ortschaft gab. Und als der König vor ihm stand und sagte, Joab, du ziehst durch die Lande und du zählst, das sagt dieser alte Haudegen in 1. Chronik 21, ab Vers 3 bis 5. Der Herr tue zu seinem Volk, wie es jetzt ist, 100-mal so viel hinzu. Aber, mein Herr König, sind Sie nicht alle meinem König untertan? Warum fragt denn mein Herr danach? Warum? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen? Der General hat hier mehr Durchblick als der König. Aber des Königs Wort blieb fest gegenüber Joab. Man muss sich ja durchsetzen als Führerperson. Man muss ja zeigen, dass man Kanten hat, Profil. So hat es jetzt zu geschehen. Ich bin der Herrscher. Nun, Joab ging hin, zog durch ganz Israel und kam nach Jerusalem zurück und gab David die Zahl des gezählten Volkes an. So, das wusste er. Die Zählung war noch nicht ganz beendet, als David es zu dämmern begann. Blödsinn, Schwachsinn, Sünde, Ungehorsam. Ich baue auf meine eigene Kraft. Ich will wissen, wie groß meine Armee sein könnte. Gott hatte die Siege geschenkt. Es hilft nicht die Zahl der Rosse, der Streitwagen, der Waffen, der Männer, der ausgebildeten Soldaten. Wenn Gott den Sieg nicht schenkt, dann arbeitest du daran vergeblich. Nun, in Vers 8 dieses Kapitels, 1. Chronik 21, bekennt sich David schuldig und sagt, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe, diese Volkszählung angeordnet. Nun aber nimm weg die Schuld deines Knechts, ich habe sehr töricht getan. Am nächsten Morgen kommt ein Prophet, der Prophet Gad, mit folgender Botschaft. Und die war vernichtend. Man denkt sich, er musste das gleich so außergewöhnlich hart kommen, die Antwort Gottes. König baute auf seine Macht. Und das war der Fehler. Was sagt nun dieser Prophet Gad? Welche Botschaft von Gott richtet er aus? So spricht der Herr. Doppelpunkt. Erwähle dir. Du kannst wählen, David. Zwischen drei Katastrophen. 3 Jahre Hungersnot. 3 Jahre Hungersnot. Oder 3 Monate Flucht vor deinen Feinden. Oder 3 Tage das Schwert des Herrn. Best im Lande. Nun ja, wenn man so vergleicht, 3 Tage, 3 Monate, 3 Jahre, das Kürzeste ist das Beste, oder? Nur, was passiert in diesem Zeitabschnitt? 3 Jahre Hungersnot, 3 Monate Flucht vor Feinden, 3 Tage das Schwert des Herrn, best im Lande. Am liebsten würde man sagen, eigentlich möchte ich gar nichts von dem. David sagt in Vers 13 dieses Kapitels, mir ist sehr Angst, doch ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Er hat nicht geahnt, was das bedeutet, 3 Tage best im Lande. Innerhalb von diesen 3 Tagen starben in Israel. Und das ist jetzt das Bedeutsame. Denn David war es ja darum gegangen, wie groß sind wir geworden? Wie viele Männer gibt's da? Oh, wie sind wir groß und mächtig und stark? Und innerhalb von 3 Tagen rafft diese Best 70.000 Menschen in Israel dahin. Monatelang hat man gezählt. In 3 Tagen. Alles umsonst. In 3 Tagen war alles anders. Ein Schock für das Land. Ausgegangen vom König. Darum schreibt hier Paulus, bete für deine Regierung. Denn wenn die destabilisiert ist, im Kippen ist, wenn die verkehrte Entscheidungen treffen. Wer wird's denn ausbaden? Wer wird denn leiden drunter? Ja, du. Das Volk, der einfache Mann. Bete für die Höchsten, dass sie weise Entscheidungen treffen. Dass wir in Frieden unser Leben führen können. Dass Stabilität da ist. Und dann sieht David an diesem 3. Tag, wie sich der Engel Jerusalem nähert mit gezücktem, glühendem, feuerrotem Schwert. Also das sieht, da heißt es in Vers 16 und 17 dieses Kapitels, da fielen David und die Ältesten mit Säcken angetan, mit Säcken. Wohin fallen sie? Auf ihr Antlitz. Und was sagt jetzt David? Bin ich's nicht, der das Volk zählen ließ? Ich bin's doch, der gesündigt und das Übel getan hat. Diese Schafe aber, was haben sie getan? Herr, mein Gott, lass deine Hand gegen mich sein, gegen meines Vaters Haus, nicht gegen dein Volk, es zu plagen. Warum hat Gott, obwohl David das Ganze ausgelöst hat, das Volk bestraft? Es liebäugelte mit denselben Sünden. Und Gott strafte durch des Königs Fehler Israels Schuld. Als David so betete, hielt der Engel Gottes vor den Toren Jerusalems inne. Er verweilte gerade auf dem Berge Moria, auf der Tenne Ornans des Jebusiters. David, weil der Prophet Gad das angekündigt hatte, baute dem Herrn dort an diesem Platz, wo der Engel innegehalten hatte, gestoppt hatte. Dort baute ihm einen Altar, opferte Brandopfer, Dankopfer und dann Feuer vom Himmel. So wie damals bei Elia. Und so wie bei der Einweihung des Tempels. So etwas ist äußerst rar. Da vergehen Jahrhunderte, bis sowas wieder auftaucht. Bei der Einweihung des Tempels geschehen. Bei der Einweihung des Stiftshütte in der Wüste. Und jetzt fiel Feuer vom Himmel. Als David das sah, begann er zu begreifen. Das ist es. Das ist der Platz. Hier soll der Tempel gebaut werden. Genau hier, auf dieser Anhöhe. Und wenn man so in der Geschichte zurückgeht, was war auf diesem Berg 800 Jahre früher geschehen? Abraham hatte dort einen Altar errichtet. Seinem 20-jährigen Sohn Isaak erklärt, dass das jetzt auf Gottes Befehl hin durchgeführt werden soll. Und Isaak war willig, sich mit 20 vom Vater opfern zu lassen, wenn Gott es so will. Er ließ sich binden, legte sich da drauf. Dann zückt Abraham sein Messer und dann hört er die Stimme. Halt! Und dann sieht er einen Widder, der sich in der Hecke verfangen hat. Es gab einen Ersatz. Der Mensch muss kein Menschenopfer bringen. Aber Gott opferte seinen eigenen Sohn. Auf dem Berg Moria. Genau an der Stelle, wo jetzt David seinen Altar gebaut hatte. Genau an der Stelle, wo Abraham Isaak opfern sollte. Es wurde ihm ja genau die Stätte angesagt. An der Stelle hat Jesus geblutet. Am selben Punkt. Am selben Ort. Am selben Platz. Orte haben eine Bedeutung, speziell in Israel. Und wirklich, es war dann so, dass Salomo genau an diesem Punkt den Tempel erbauen ließ. Auf Davids letzte Jahre fiel noch ein anderer Schatten. Wenn man älter wird, David war jetzt 70, und jetzt merkte man, wie all das, was er in diesem Leben hatte durchstehen müssen, an ihm zierte. Die Beschwerlichkeiten, Anstrengungen des früheren Wanderlebens, wo er 10 Jahre von Saul durch die Wüste gehetzt wurde. Die zahlreichen Kriege, die David geführt hatte. Das hat Substanz gekostet. Aber vor allem hatte etwas seine Lebenskraft untergraben, was seine Söhne so angerichtet haben. Diese Sorgen, diese Nöte, die er mit seinen eigenen Prinzen hatte, das hat an seiner Lebenskraft gezehrt. Er war geistig noch klar, frisch, aber doch war altersschwach geworden, müde. Und der Wunsch nach Zurückgezogenheit, dieser Wunsch verhinderte ein schnelles Erfassen von dem, was da im Reich vor sich ging. Wieder keimte in nächster Nähe des Thrones eine Empörung, eine Verschwörung, eine Rebellion, ein Putschversuch. Adonia. Der Nächste nach Absalom. Er hatte vernommen, Salomo sollte auf Gottes Befehl hin der nächste König werden. Adonia sagte sich, Amnon ist nicht mehr ermordet durch meinen Bruder Absalom. Absalom ist nicht mehr getötet durch den General Joab. Dann bin doch ich, Adonia, nun der Älteste. Ist es so oder ist es nicht so? Jetzt bin ich der Erstgeborene, der alles zu übernehmen hat. Ist es nicht so? Nein, es ist nicht so. Gott hatte gesagt, Salomo sollte es sein, der vom Propheten Nathan großgezogen worden war. Denn von diesem Adonia heißt es, im 1. Königsbuch, Kapitel 1, Vers 16, sein Vater David hatte ihm nie etwas verwehrt, sein Leben lang, dass er gesagt hätte, warum tust du das? Er konnte alles tun, er war der Königssohn, er war ein Prinz. Ja, wenn man ein Prinz ist. Und das war die Tragödie. Wenn du dein Kind so aufwachsen lässt, dass du ihm alles durchgehen lässt, du sagst, ja, das ist ja mein Prinz, dann hast du deinen Sohn, beziehungsweise deine Tochter. Du hast dein Kind. Nichts ist schlimmer, als es einfach alles tun und lassen, zu lassen, was es so möchte. Das ist die Katastrophe, die wir rundum sehen. Sondern du hast zu zeigen, was recht ist, was richtig ist, was Ordnung ist, was Gott möchte. Und dass man sich daran zu halten hat. Und dass Ungehorsam Konsequenzen hat. Nun, dieser Adonia, der dachte sich also, ich bin doch zum Herrscheramt viel besser geeignet als mein Bruder Salomo. Wir sind noch jung. Er kennt sich ja nicht aus. Ich bin zum Führen geboren. Ich werde der neue König sein. Ich. Und es gelingt ihm, den Hohepriester Abjata auf seine Seite zu bringen. Und es gelingt ihm, den General Joab auf seine Seite zu bringen. Das sind Männer. Überlege mal. Den höchsten Priester, den Armeechef, holt er auf seine Seite. Der Junge war nicht dumm. Dieser Kronprinz, der wusste, wie man Rebellion, Empörung anzettelt, hat er schon von seinem Bruder Absalom gelernt. Muss durchdacht sein, Strategie, vorausschauend. Tja, und der Aufstand war herangereift, die Empörer versammelten sich zu einem großen Fest vor den Toren der Stadt. Jetzt wird der Adonia ausgerufen zum König und David, der altersschwache, alte Mann, der weiß ja sowieso nicht mehr, was passiert, der wird ausradiert. Fertig. Das war der Plan. Aber natürlich gibt es auch Leute, die das melden. Und der Priester Zadok und der Prophet Nathan, die gehen zu Bathseba und sagen so, jetzt geh schnell zum König hinein. Und du sagst ihm Folgendes. Hast du, unser Herr und König, nicht gesagt, Salomo soll der nächste König sein? Wieso lässt du es jetzt zu, dass Adonia der nächste König ist? David fährt in die Höhe, wie, was, wann, wo. Und dann wird ihm das erzählt. Dann kommen Zadok, der Priester, Nathan, der Prophet, auch zu David hinein, wo schon Bathseba ist, und sagen, ja, lässt du das einfach so zu? Wir dachten, Salomo wird der neue König. Warum lässt du jetzt Adonia König sein? Jetzt beginnt David zu begreifen, was hier vor sich geht. Auf einmal arbeiten seine Gedanken rasend schnell. Er dankt ab als König, setzt Salomo blitzschnell als neuen König ein, führt ihn durch die Straßen der Stadt und lässt ausrufen, Salomo, der neue König! Und das Volk jubelt. Der Jubel wird gehört draußen vor den Toren der Stadt. Die denken, was ist da los? Was ist da für ein Lärm? Und dann kommt schon ein Bote atemlos daher. Man hat Salomo zum König gewählt. Ui, jetzt wird's heiß. Jetzt beginnt Adonia zu zittern. Und Abjata, der Hohepriester. und Joab, der General der Armee. Das riecht jetzt aber stark nach Aufstand. Und das große Fest, das Adonia zum König hätte erheben sollen, endet chaotisch. Jeder rennt nur mehr davon, denkt sich, nur dass mich keiner sieht, dass ich hier bei Adonia war. Denn sonst kommst du in den Geruch, mit dabei gewesen zu seinen Aufstand angezettelt zu haben. Und das würde wahrscheinlich bei Salomo, dem neuen König, gar nicht gut ankommen. Klingt nach Hochverrat, bedeutet Todesstrafe. Denn Empörern, den Anzettlern zu diesem Aufstand, passierte vorerst nichts. Vorerst. So, jetzt hatte David nur noch eine Aufgabe. Er hätte ja so gern den Tempel gebaut. Den Platz hat ihn Gott finden lassen. Und David hat dann in jeder freien Minute Material herangeschafft. Kostbare Hölzer vom Libanon, Zedernholz. Wertvolle Steine, Edelsteine, Gold, Silber, Kupfer, Eisen. In gigantischen Mengen. Und David merkt jetzt, geht mein Leben zu Ende. Nun musste er alle diese Schätze weitergeben. Und er gab sie weiter für den Tempelbau. Er musste Abschied davon nehmen. Alles, was ihm so gehörte. Er gab es jetzt weiter. Und er ruft die Fürsten zusammen, die Würdenträger aus allen Teilen des Reiches. Man ist überrascht, dass der König noch einmal so eine Kraft hat. Aber es ist jetzt sein Herzstück. Tempelbau, da blüht er auf. So schwach er geworden ist, an dem Tag merkt man nichts davon. Er sprüht nur so von Begeisterung. Und dann vor den Augen der Höchsten des Landes, berichtet in 1. Chronik 28, von Vers 6 bis 8, da erläutert David, was er von oben für einen Befehl bekommen hat von Gott. Dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen. Denn ich, der Herr, habe ihn mir erwählt zum Sohn und ich will sein Vater sein. Und ich will sein Königtum bestätigen, ewiglich. Wenn er, es gibt Bedingungen, wenn er daran festhält, zu tun nach meinen Geboten und Rechten. Warum ist der Segen an Bedingungen geknüpft? Warum sagt Gott nicht einfach, ja, du bist gesegnet und mein Segen, der fließt nur so über dich drüber? Warum sagt er, wenn du hältst, festhältst, nach meinen Geboten und Rechten zu tun? Ganz einfach. Denn die Gebote und Rechte, die Gott ausgibt, sind ja Weisheiten. Und wer Weisheiten umsetzt, der ist gesegnet. Segen ist ja nicht irgendetwas Zauberhaftes, was da von oben herabregnet. Sondern Segen entsteht dort, wo du weise entscheidest. Weil dann kommen feine Folgen. Entscheidest du verkehrt, kommen auch Folgen. Und die sind so, dass du sie gar nicht möchtest. Aber sie sind trotzdem da. Darum ist es ja so wichtig, vorher zu überlegen, was entscheide ich. Denn Folgen hat es immer, so oder so. Und um weise zu entscheiden, brauchst du die Weisheit von oben. Und wenn du jetzt nach dem handelst, was Gott dir empfiehlt, das ist die Segensautomatik. Kannst du dann gar nicht mehr verhindern, bin ich fast gewagt zu sagen. Gott möchte dich segnen. Und darum gibt er dir Tipps. Wenn du anders handelst, was soll rauskommen? Es ist immer ein Vorteil, nach Gottes Anweisungen zu handeln. Und es ist immer ein Nachteil, zu meinen, wenn ich es anders mache, habe ich mehr Vorteile. Das ist dann eben eine Lüge, die mitten aus der Hölle kommt. David, er wusste aus eigener Erfahrung, wie bitter ein Weg wird, wenn man von Gottes Anordnungen abweicht. Er wusste es. Wie hat er darunter gelitten? Und was hat das ausgelöst bei seinen Söhnen? Dieser eigene verkehrte Lebenswandel. Welche Tragik ist aus dem erwachsen? Wer ist das besondere Ziel für Satans Pfeile? Auf wen hat es ganz, ganz besonders abgesehen? Auf hochgestellte Persönlichkeiten. Und wenn sie mit Gott wandeln, noch mehr. Denn er weiß, wenn er so eine große Gestalt zu Fall bringen kann, ja, das ist was für die Hölle. Und nichts fürchtet der Teufel mehr, als wenn eine hochgestellte Person sagt, oh Gott, wie groß bist du, dich will ich ehren, dir will ich mich weihen, für dich will ich mein Leben führen. Davor zittert die Hölle. Da kannst du gewiss sein. In 1. Chronik 28, Vers 9 und 10 sagt David zu seinem Sohn: Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters. Das ist der Kernsatz. Erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Wenn du ihn erkennst, wie er wirklich ist, dein Papa im Himmel, weißt du, was sich dann tut? Was sich dann in dir tut? Dann entsteht in dir Liebe zu dem, der dich geschaffen hat. Dann bewegt sich etwas in deinem Herzen. Und dann willst du dem dienen, der alles für dich gegeben hat. David sagt zu Salomo, wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. So sieh nun zu, denn der Herr hat dich erwählt, dass du ein Haus baust als Heiligtum. Sei getrost, richte es aus. Was soll er tun? Den Gott seines Vaters erkennen und dem dienen mit willigem Herzen. Was hat Jesus gesagt auf die Frage, was ist das größte Gebot? Liebe. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Überschrift über die zwei Gebotstafeln, die 10 Gebote. Die Anordnungen gegenüber Gott, liebe ihn. Die Anordnungen gegenüber den Menschen, liebe sie. Dann wurde eine ausführliche Bauanleitung überreicht, Zeichnungen für jeden Teil, für alle Geräte, so wie der Geist Gottes es offenbart hatte. Das ganze Material war schon da, die Steine behauen, es war dann eine leise Baustelle, brauchte nicht mehr übereinander schlichten, nicht mehr tak, 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 tak. Es passte alles schon. David hat Unwahrscheinliches an Vorbereitungen geleistet, sodass dann der Tempel in relativ kurzer Zeit gebaut werden konnte. Weil der Platz war fertig, das Baumaterial war an Ort und Stelle, die Pläne waren da, es war alles fix und fertig gelegt. Es fehlte nur noch das Übereinanderschlichten. Alles andere, durchdacht, durchgeplant. Alles da. Und David sagt seinem Sohn, Vers 20 ist als Ermutigung gedacht. Sei getrost, sei unverzagt, richte es aus. Fürchte dich nicht, lass dich nicht erschrecken. Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen. Was ist Davids größtes Anliegen am Ende seines Lebens? Dass sein Sohn das Werk anpackt und vollendet, was Davids größtes Herzensanliegen war. Tempel, Tempelbau. Aber wie gerne hätte David diesen Tempel gesehen. Und er hat ihn in seinem geistigen Auge vor sich gesehen. Wie gern hätte er ihn wirklich gesehen. Und wir werden dann in Zukunft, wenn wir beim Herrn sind, uns diese Szenen anschauen. Der Herr wird uns das alles schauen lassen. All diese Geschichten. Wie im Kino. Aber wir das uns so erleben lassen, dreidimensional, wir werden da dabei sein, Teil des Ganzen. Wie da gelobt wird, wo der Tempel fertig ist, wie da gepriesen wird, wir werden Teil dieser Szenen sein, wir werden sehen, zuschauen, betrachten, wie bei einem Theaterstück. Ah, das wird etwas, diese Szenen der Bibel. Da wird uns etwas aufgehen, den großen Plänen Gottes. Als David seinem Sohn das alles übergibt, wendet er sich an die Fürsten und sagt, so, seht ihr, was da alles ist an Material? Und dann zählt er auf, was er jetzt spendet. Zählt auf, wie viel von Gold, wie viel von Silber, riesige Berge. Und dann ruft er die Fürsten auf und sagt, und ihr, was ist mit euch? Gebt willig, was in euren Kräften steht. Und die bringen bereitwilligst. Enorme Mengen kommen zusammen. Ja, warum war der Tempel dann so schön? Weil so eifrig gespendet wurde. Wenn Pläne legen, ist eine Sache. Aber sie auszuführen, das ist kostenintensiv. Das muss ja jemand geben, beisteuern. Und nur weil das Volk so willig war, das heißt die Führer des Volkes, denn die besaßen ja die entsprechenden Mengen, und die so bereitwillig gaben, weil der Herr ihr Herz berührt hatte und weil sie in David einen König hatten, der selber so viel gegeben hat, jetzt waren sie motiviert auch zu geben und sie spendeten gigantische Mengen. Und David war so erfreut, der erlebte eine frische Geburt, einen neuen Frühling. Er hat gespendet und die Oberhäupter ließen sich ermutigen und gaben in Mengen. Das war etwas. Gott hatte sein Volk bewegt, ihm gebührte die Ehre, nicht Menschen. Denn Gott schenkt ihnen die Reichtümer dieser Erde und sein Geist machte sie willig, ihre Kostbarkeiten zum Tempelbau zu bringen. Das Bemühen des Königs allein wäre vergeblich gewesen. Der Tempel, der wäre nie gebaut worden. Alles, was du als Mensch aus Gottes Fülle empfängst, alle Gaben, alles, was du in deinem Heim angehäuft hast, alles das ist des Herrn Eigentum. Du bist nur der Verwalter. Jetzt kannst du es selbstsüchtig für dich zurückhalten oder es zum Segen weitergeben. Es ist immer gesegnet, wenn wir es für das Werk des Herrn einsetzen. Das gibt Freude. Viel mehr als die eigene Besitzverwaltung, wo du dich immer sorgen musst, dass das einer stiehlt, dass es verrottet, die Motten es fressen, dass es verrostet und, dass das niederbrennt, geraubt wird, was immer. Gibst du es dem Herrn? Das bringt Zins in Ewigkeit. Als David fühlte, dass der Tod nahte, wir haben das berichtet im 1. Königsbuch, Kapitel 2, da heißt es von Vers 1 bis 4. Da holte seinen Sohn Salomo und sagte ihm, ich gehe hin den Weg aller Welt. So sei getrost und sei ein Mann und nicht so eine schwammige Figur. Sei ein Mann und diene dem Herrn, deinem Gott, dass du wandelst in seinen Wegen und hältst seine Satzungen, seine Gebote, seine Rechte, seine Ordnungen. damit dir alles gelinge, was du tust und wohin du dich wendest. Damit der Herr sein Wort erfülle, das er über mich geredet hat. Werden deine Söhne auf ihre Wege achten, hat Gott damals gesagt. Nämlich, dass diese Söhne von mir in Treue und von ganzem Herzen und von ganzer Seele wandeln. So soll dir es niemals fehlen an einem Mann auf dem Throne Israels. Das war die Verheißung. Wenn sie an dem festhalten und danach wandeln. Wenn. Nicht automatisch. Wenn sie dran festhalten. Und Davids letzte Worte sind ein Psalm. Es ist berichtet im 2. Samuel-Buch, Kapitel 23. Da heißt es in Vers 5. All mein Heil, all mein Begehren wird er gedeihen lassen. David war tief gefallen in seinem Leben. Aber tief war auch seine Reue. Glühend seine Liebe. Stark sein Glaube. Ihm war viel vergeben worden. Deswegen liebte er viel. Seine Lebensgeschichte besagt, dass Sünde nur Schande und Leid bringt. Dass aber Gottes Liebe und Barmherzigkeit bis in die tiefsten Tiefen reicht. Und er holt dich wieder heraus, wenn du bereust, wenn du bekennst. Nur die Folgen, die trägst du immer, die bitteren. Und die lassen uns reifen. Denn diese negativen Ereignisse, die sind ein bitterer Lehrmeister. Das vergessen wir nie mehr. Es geht tief, sehr tief, tut sehr weh. Drum sagt ja der Höchste, mach es so, wenn du gedeihen willst. Hier lauert der Abgrund, pass auf. In Hiob 14, Vers 1 und 2 heißt es, der Mensch, er flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Er bleibt nicht. Außer der Höchste weckt ihn auf, verwandelt ihn nach dem Todesschlaf. Macht ihn weltraumtauglich und holt ihn zu sich. Ins Zentrum des Universums. Bis unser Planet wieder neu hergerichtet, repariert, renoviert. Neu gestaltet ist, paradiesisch. Alles, was Gott tut, das besteht für ewig, hat dann Salomo später in seinem Buch Prediger in Kapitel 3, Vers 14 geschrieben. Alles, was Gott tut, besteht für ewig. Der Mensch ist ein Schatten. Er bleibt nicht. Was ist von Davids Leben geblieben? Es so kommen lassen, dass aus dieser Linie heraus Maria kam, die berufen wurde, die Mutter Jesu zu werden. Auch Josef kam aus dieser Linie. Und Jesus wurde bezeichnet als der Sohn Davids. Kannst du mehr Ehre erlangen? Als dass der Höchste des Universums, der Sohn Gottes, sich als Sohn Davids bezeichnet. Obwohl David so tief gefallen ist, aber er tief bereut. Viele haben schon denselben Fehler gemacht wie er, aber nur wenige haben so bereut wie er und so geliebt wie David. Sodass es später hieß, Jesus, der Sohn Davids. Obwohl er erst 1000 Jahre später kam. So ein Glanzlicht hinterließ David am Himmel. Wie muss er Gott geliebt haben? Liebst du ihn auch so? Amen. Unser Vater in dem Himmel. Oh, was war David für eine Gestalt? Wie hoch war er oben? Wie tief ist er gefallen? Und wie kam er wieder in die Höhe? Weil er dir vertraute. Er wusste, nur du kannst ihn wieder reinwaschen. Nur du kannst ihn wieder aus dem Sumpf herausziehen. Aber wie muss er dich geliebt haben? In all dem, was da daneben ging, wusste er eins, du bist barmherzig. Wie er da auch nach dieser Volkszählung sagte, als er wählen musste zwischen den drei Katastrophen, lass mich in die Hände des Herrn fallen, denn er ist barmherzig. Nur nicht in Menschenhände fallen. Er kannte den Unterschied. Danke, Herr, dass du David so tiefe Erkenntnis geschenkt hast, dass er uns so viel vermitteln kann aus seinem Leben, an Weisheit und über Abgründe, die wir besser meiden, wenn wir nicht auch abstürzen wollen wie er. Danke für diese Beispiele aus der Bibel, dass du die Fehler nicht verschwiegen hast, du Herr. So wird es echt, wie es wirklich war. Wie gut, dass du ein Gott der Barmherzigkeit bist, der Vergebungsbereitschaft und dass du niemand abwendest, der zu dir kommt und zu dir fleht, in aufrichtiger Reue.